Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Herzlich willkommen zu Porter, dem Geschichtspodcast von Volksfreund.de. Heute im Studio wieder mit Alexander Schumitz, meinem Kollegen. Hallo.
Hi, grüß euch.
Und mit Alexander Hilpert, Historiker an der Uni des Saarlandes Osnabrücken. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Ja, und wir unterhalten uns heute wieder über einen Fälscher, der damals nicht nur in Trier an der Mosel sein Unwesen getrieben hat, nämlich im Rahmen einer archäologischen Ausgrabung, was für einen handfesten Skandal gesorgt hat, sondern er war auch noch in anderen Städten Europas damals hochaktiv, also eine illustre Persönlichkeit sozusagen. Heinrich Schäfer heißt der Mann, aus Trier übrigens. Und wir haben uns in der ersten Episode unserer Doppelfolge unterhalten, dass er halt eben in einer Ausgrabungsstätte an der Obermosel in Nennich eine Inschrift erfunden hat, wonach angeblich ein römischer Kaiser himself sozusagen diese Villa erbaut haben soll. Fälschung. Was hat denn unser Heinrich Schäfer denn eigentlich da gemacht, nachdem dieser Skandal in Trier aufgedeckt worden war? Der ist ja da nicht mehr geblieben in Trier.
Schäfer ist sogar sehr früh abgereist aus Trier, noch als der Streit voll im Gange war. Also man hatte ihn ja als Grabungsleiter frühzeitig schon sozusagen am Ende des Jahres 1866 kaltgestellt. Er durfte keine weiteren Grabungen leiten, blieb aber vor Ort in Nennich. Und das wäre sozusagen ein eigenes Kapitel. Er hat dann noch sehr viele Streitigkeiten in Nennich vom Zaun gebrochen. Die Prozesse, die er dort vor Gericht dann auch führte, sind aber alle zu seinen Gunsten ausgegangen. Und dann verließ er Trier und ging zunächst zurück nach Stuttgart, wo er sofort verhaftet wurde und erstmal für 5 Monate im Gefängnis landete. Aber wegen eines anderen Fälschungsskandals, der nichts mit der Nenniger Affäre zu tun hatte. Aber auch dort wurde er freigesprochen am Ende, verließ nicht nur Trier und Stuttgart, sondern Deutschland für immer und ging nach Italien. Oder genauer gesagt in den Kirchenstaat, der damals noch sozusagen ein eigenes Staatsgebilde auf der italienischen Halbinsel war. Und im Kirchenstaat in Rom hat er dann weitergewirkt. Schäfer hat neben Kunstfälschungen und archäologischen Fälschungen, hat er eigentlich sein ganzes Leben über immer wieder auch als Journalist gearbeitet. Und als Journalist hat er häufig anonym, gelegentlich auch unter klarem Namen, verschiedene Leute beleidigt, verleumdet. Also Verleumdung bedeutet sozusagen falsche Tatsachen über Leute in der Zeitung berichtet. Und das hat ihm immer wieder vor Gericht gebracht. Er beherrschte aber sozusagen schon sehr früh das Spiel mit den Gerichten. Ein Prozessbeobachter hat später mal gesagt, dieser Mann beherrscht es, unglaubliche Geschichten glaubhaft zu machen, sodass er quasi immer wieder freigesprochen wird, weil man ihm am Ende nichts mehr nachweisen kann. Also er hat Beweismittel gefälscht, er hat Zeugen bestochen. Das lässt sich alles sozusagen im Nachhinein, wenn man so ein bisschen die Briefkontakte, die er geführt hat, da sagt er das ganz klar in Briefen an Freunde, dass Zeugen halt bestochen werden wollen. Und er hat das ganz klar geäußert, aber die Gerichte haben es ihm sozusagen nie nachweisen können. Er hat, um das mal so kurz als Zahl zu nennen, hat an 40 Prozessen sozusagen in seinem Leben teilgenommen. Die waren nicht alle gegen ihn. Manchmal war er sozusagen auch der falsche Zeuge. Aber er war sozusagen in 40 Prozessakten hat er eine Rolle gespielt. Und einer davon war dieser Prozess in Stuttgart, der viel weniger als die Geschichte hier in Nennich das öffentliche Bild dieses Schäfers geprägt hat. Sonst wäre er ja in Nennich, in Trier überhaupt nicht so gut angekommen. Wenn man in Trier gewusst hätte, dass in Stuttgart über ihn Schlechtes bekannt war, dann hätte man ihn vielleicht gar nicht in dieser Position belassen. Aber Schäfer konnte auch, nachdem er damals sozusagen aus Stuttgart geflohen war, um nicht vor Gericht gestellt zu werden, und nach Trier kam, konnte er sehr gut verheimlichen, warum er aus Stuttgart weggegangen ist. Und als er dann von Trier aus wieder zurück nach Stuttgart ging, hat man ihn natürlich sofort verhaftet, aber auch nicht verurteilt. Und ja, er hat dann aber für sich die Konsequenz gezogen, dass er im Ausland vielleicht neu von vorne anfangen könne.
Nach Stuttgart war er ja dann in Rom, war da ja, so wie ich es verstanden habe, auch eine ganze Weile. Aber dann wurde er doch schnell ausgewiesen. Was waren die Gründe dafür?
Ja, also in Rom war er wieder in etliche Gerichtsprozesse verwickelt, die auch internationales Aufsehen erweckt haben. es ging um Verleumdungen, um Passfälschungen. Und am Ende ging es sogar um Aufruhr, also Anstiftung zum Aufruhr. Und er wurde dann 1871 als Gefahr für die öffentliche Ordnung aus Italien ausgewiesen. Er wurde an die Grenze transportiert und in die Schweiz und sollte eigentlich nach Deutschland gehen. Dahin wollte er aber nicht zurück. Und deswegen ging er nahe an die italienische Grenze nach Südfrankreich, nach Nizza. Und dort konnte er sozusagen von vorne beginnen, ein neues Leben aufbauen. Er wollte eigentlich immer wieder zurück nach Italien. Das gelang ihm später dann auch sozusagen auf Reisen. Ist er immer wieder nach Italien eingereist, aber dann hatte er sozusagen ein Leben in Nizza aufgebaut. Und eigentlich war Nizza die ideale Stadt für den Fälscher Heinrich Schäffer, denn dort hat er nicht nur als Bildhauer wieder gearbeitet, auch als Journalist wieder gearbeitet, sondern er hat sich auf ein neues Metier, nicht Archäologie, nicht Bildhauerei, sondern auf Malerei, und zwar auf Malerei-Restauration konzentriert.
Ich meine, es ist ja auch wahrscheinlich angenehmer, in Nizza zu leben als in Trier. So schön Trier auch ist und unsere Region mit dem Moselwein, aber es gibt hier auch mehrere Wintermonate, da würde ich dann auch Nizza bevorzugen. Und er ist ja dann auch wirklich dann auch dort bis an sein Lebensende geblieben. Ne?
Genau, also am längsten hat er in seinem Leben tatsächlich in Trier gelebt, weil er da bis zu seinem 18. Lebensjahr gelebt hat. Aber in Nizza hat er durchaus 13 Jahre ausgehalten, was besonders spannend ist, auch in Nizza war er immer wieder vor Gericht, nie aber wegen Kunstfälschung, auch obwohl das dort sein Metier war, sondern immer auch wieder wegen Verleumdungsfällen und anderen Fällen. Und es gab 3 Anläufe des französischen Staates bzw. des preußischen Staates in Kooperation mit dem französischen Staat, diesen Mann aus Frankreich auszuweisen. Und 3-mal ist es sozusagen juristisch nicht möglich gewesen, ihn loszuwerden. Deswegen hat er es bis zu seinem frühen Tod in Nizza ausgehalten. Oder umgekehrt, man hat ihn dort ausgehalten. Ein Leben wie das von Schäffer, der in so vielen Kontexten und Ländern gelebt hat und es sich sozusagen auch immer wieder mit den Leuten, mit denen er zu tun hat, mit seinen Mäzenen, die ihn mal gefördert haben, wie Jawilmowski hier in Trier, sich so angelegt hat, dass er dort nicht bleiben konnte. Der hat es in Nizza sehr lang ausgehalten. Und zwar hat er da eigentlich ein bisschen angeknüpft an diesen Nennig-Skandal und auch in seine Fälschungen in Nennig und hat eigentlich nochmal dasselbe gemacht, aber sagen wir mal erfolgreicher. Also er hat dieselben Strategien angewandt, er hat wieder Inschriften und Malereifälschungen produziert und er hat wieder das regionale Bewusstsein sozusagen der Bevölkerung dort aufgegriffen, indem er eine Malerschule des Quattrocento erfunden hat sozusagen und die Bilder dazu gemalt hat. Aber was er sozusagen ganz besser und erfolgreicher gemacht hat, er hat ein Metier gewählt, das nicht so stark verwissenschaftlicht war wie die Archäologie und die Altertumswissenschaft in Deutschland, das zu dem Zeitpunkt war. In der Kunstgeschichte hatte er nicht so viele sozusagen Experten wie den Mommsen aus Berlin, die ihm hätten sozusagen reinreden können. Und auf der anderen Seite war es ein Metier, in dem eine große Gewinnspanne mit gefälschten Kunstwerken so auf dem privaten Markt erreicht werden konnte. Also das, was ihm in Trier und in Nennig passiert ist, dass er sozusagen immer wieder Geld brauchte und mit Fälschungen sozusagen ein bisschen Geld bekommen hat und am Ende eigentlich nicht wirklich reich geworden ist durch seine Inschriftenfälschungen in Nennig. Da ging er sozusagen eigentlich ohne finanziellen Gewinn heraus. In Nizza hat er diesen Gewinn gemacht bis zu seinem Lebensende.
Sie haben gerade erwähnt Quattrocento, das heißt, er hat eine Malkunstrichtung erfunden. Also Quattrocento bedeutet ja 14, ne?
Ja, Quattrocento ist das Jahrhundert sozusagen, in dem die Renaissance sozusagen beginnt, Frührenaissance. Und diese frühen Werke der Renaissance, die eigentlich ja sozusagen immer in Italien verortet werden. Und Nizza war ja eine Stadt an der Grenze. Also ein bisschen hat er dann auch wieder ein Grenzgebiet gewählt, wie ja Trier letztlich auch so eine Grenzstadt war. Und in Nizza war auch erst wenige Jahre vorher sozusagen per Vertrag von Italien an Frankreich abgetreten worden. In Nizza sprachen die Eliten, sage ich mal, die regionalen Adligen, die sprachen Italienisch zu diesem Zeitpunkt. Und die waren auch keine überzeugten Franzosen, sondern die hangen so ein bisschen dem italienischen, der italienischen Kultur nach. Und dann kommt aber plötzlich ein Deutscher, der ihnen erzählt, Nizza hatte schon sozusagen in der Frührenaissance, so wie alle anderen oder viele wichtige italienische Städte, eine eigene Malerschule, die dann sogar auf Masaccio zurückging, laut Schäffer. Und diese Malerschule, die ist mit Sicherheit seine erfolgreichste Fälschung, weil wenn sie heute sozusagen sich mit der Malerei in Nizza, mit der Kunstgeschichte in Nizza beschäftigen, dieser Begriff einer Malerschule von Nizza, den finden sie immer wieder. Auch wenn er heute in einer anderen Bedeutung verwendet wird, auch in einer richtigeren Bedeutung. Also es war unstreitig, dass es da interessante Kunstwerke gab und dass man sozusagen von einem Stil vielleicht sogar sprechen kann, der dort in der Region vorherrschte. Aber eine Malerschule im Sinne von, wir haben hier ein Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen verschiedenen Künstlern, das hat er sozusagen durch Inschriftenfälschungen wieder konstruiert, in denen er gesagt hat, dieser Maler hat mit diesem Maler gemeinsam dieses Kunstwerk dann und dann gemalt, und zwar im Auftrag von diesem Adligen, und dann hat das auch noch den Nachkommen dieses Adligen verkaufen können. Also sprich, Schäffer hat sehr geschickte Inschriftenfälschungen dort wieder in die Welt gesetzt, die heute auch nur zum Teil sozusagen bekannt sind und dekonstruiert worden sind.
Aber damals hat er seine Käufer dafür gehabt.
Ja, damals hat er durchaus Käufer gehabt. Er hatte einerseits dort, wie gesagt, vor Ort die regionalen Adligen, die haben viel Geld gehabt, um sowas zu kaufen, aber die hatten vielleicht nicht dieses international erworbene Wissen, was Schäffer mitbrachte, der ja schon überall war und die Kunst überall studiert hatte und sich ja auch im Fälschen schon überall sozusagen geschult hatte. Er hat denen sozusagen relativ leicht dort irgendwelche Kunstwerke antreten können, die er teilweise, also es waren wiederum diese drei Arten, die ich erwähnt hatte. Totalfälschungen, wie ihn nenne ich diesen Inschriftenstein, Verfälschungen. Er hat nicht nur Bilder selbst gemalt sozusagen und als alte Bilder verkauft, sondern er hat auch Bilder in Italien gekauft von unbedeutenden Malern oder die gar keine Signatur hatten, hat die umrestauriert und da eine Inschrift draufgesetzt. Und dann hat er wiederum, und das ist das, was er ja auch in Nennig gemacht hat, reine Erfindungen. Also er hat Zeitungsartikel geschrieben, er hat eine ganze Kunstgeschichte der Stadt Nizza sozusagen geschrieben, in der kommen Bilder vor, die er in seiner eigenen Kunsthandlung hatte, in der kommen aber auch Bilder vor, die nie existiert haben. Da kommen auch Maler vor, die nie existiert haben, deren Gemälde er dann aber sozusagen nach und nach auch nochmal entdeckt hat.
Also quasi ein Kujau des 19. Jahrhunderts, wenn man so will.
Durchaus. Er hat man kann viele andere Fälscher sozusagen auch der späteren Zeit mit ihm vergleichen. Das Besondere tatsächlich ist an dem Fall Schäffer, er hat seine Bilder sozusagen, er hat selbst gefälscht, aber er hat diese Bilder auch selbst vermarktet und sogar noch seine eigenen Gutachten dazu geschrieben. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Also Fälscher treten normalerweise in den Hintergrund und lassen andere für sich schreiben. In Nizza hat das funktioniert. Er hat Käufer gefunden und er hat auch Touristen. Es gab russische, es gab englische, auch deutsche Touristen. Und damals war Nizza tatsächlich sozusagen der Anziehungspunkt für Touristen aus ganz Europa, die viel Geld hatten. Die kamen dorthin, die hatten teilweise dort Villen irgendwo im Umland und die mussten sie ausstatten mit Kunst. Auch die haben seine Kunstwerke gekauft. Also er hatte da auf jeden Fall ein Feld aufgemacht, das sehr viel lukrativer war, als das in Nennig Archäologie zu fälschen.
Das Verrückte ist ja immer, ein Fälscher ist ja letztendlich ja auch ein Künstler. Ich meine, er steckt viel Energie rein, hat am Ende dann ein Werk neu geschaffen sozusagen. Kann man denn aber sagen, dass unser Heinrich Schäffer aus Trier ein Künstler war oder doch ein Krimineller, ein Gauner?
Dass er sozusagen künstlerisch was drauf hatte, sage ich mal, das kann man unter anderem nicht nur an seinen eigenen bildhauerischen Werken, die ja durchaus erfolgreich waren zu seiner Zeit, vor nenne ich, aber auch in Nizza wieder. Auch dort hat er noch als Bildhauer gearbeitet und hat wichtige Leute porträtiert. Man kann es aber auch an den Fälschungen erkennen. Also die Fälschungen, es gibt Fälschungen von ihm, die sind in Museen gelandet und sind teilweise erst im 21. Jahrhundert als Fälschungen erkannt worden. Also sprich, er hat sozusagen nicht nur die Zeitgenossen, sondern die Kunsthistoriker über mehr als ein Jahrhundert sozusagen an der Nase rumführen können. Das spricht dafür, dass er künstlerisch durchaus was drauf hatte. Ist die Frage, warum arbeitet so jemand dann als Fälscher und nicht als Künstler? Meine Erklärung dafür ist eigentlich die, dass Schäffer, es war eine sehr schwierige Person. Und als Künstler muss man nicht nur gut malen oder gut bildhauern können, sondern man braucht auch Kunden, die einem sozusagen treu bleiben und denen man selbst auch loyal gegenüber bleibt. Das hat Schäffer nie hingekriegt. Der hat sich mit seinen eigenen Kunden meistens verworfen, ehe das Werk fertig war. So kann man natürlich nicht als Künstler zu Ruhm und Geld kommen. Als Fälscher konnte er sozusagen diese Werke in seiner Werkstatt fertigen und sie dann sozusagen in seiner Galerie irgendwelchen unwissenden Touristen oder vielleicht irgendwelchen Adligen, die ihn aber auch nicht unbedingt als Künstler wertschätzen mussten, sondern die ihn einfach als Händler sahen, vielleicht auch als Experten sahen, andrehen. Also er war sozusagen aufgrund seiner Unfähigkeit, Kundenbindung zu betreiben, dazu gezwungen, einen Fälschungskunsthandel zu betreiben. Vielleicht ist gezwungen auch zu viel. Das war eine Entscheidung von ihm. Aber wir können uns natürlich schon fragen, warum wird so jemand dann vielleicht auch nicht anderweitig kreativ tätig und geht in diese kriminelle Richtung? Und das ist etwas, was man auf jeden Fall über Schäffer sagen kann, nicht nur in der Kunst. Er hat Fälschungen ja auch in Presse, das erwähnte ich, und vor Gericht. Verleumdung ist ein Fälschungsdelikt und er hat auch falsche Zeugen, hat Meineide geschworen in etlichen Prozessen. Das ist sozusagen ein weiter Begriff des Fälschers, den ich hier verwende, und Schäffer war ein Krimineller durch und durch. Ich weiß nicht, ob sich das so widerspricht, dass er hier Künstler durchaus ja war, aber er war ein krimineller Künstler.
Wäre denn so etwas im 21. Jahrhundert auch noch möglich gewesen? Ich meine, Schäffer ist 1837 geboren worden und ja. Sie haben es schon erwähnt, er ist in Nizza auch gestorben. Wie alt war er da, als er in Nizza gestorben ist?
Er ist mit 47 Jahren in Nizza gestorben.
So jung?
Das ist sehr jung, ja. Das Interessante daran ist, um das sozusagen hier mal zu erwähnen, er steht in einem Brief seiner Frau, er war auch verheiratet, steht drin, er ist dabei gestorben, als er sozusagen in seinem Atelier sich selbst mit Salpetersäure verätzt hat und das eingeatmet hat. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob diese Geschichte wirklich stimmt, aber man kann sich natürlich auch fragen, also er ist an einer Lungenentzündung letztlich gestorben. Was machte ein Künstler in seinem Atelier mit Salpetersäure? Also wir wissen, er hatte sozusagen auch einen eigenen Restaurierungsstil oder eine eigene Restaurierungsmethode erfunden, die er immer nur sozusagen als processo elettrico, also als elektrischen Prozess bezeichnet. Also er hat sozusagen zumindest in seiner Außendarstellung als sehr modern gearbeitet, aber vielleicht hat er ja mit diesen Säuren auch gefälscht. In jedem Fall ist er sehr jung gestorben und das ist vielleicht auch noch einer der Dinge, die man hier an dieser Stelle erwähnen sollte. Er ist 1884 gestorben. Wenn Sie als ich angefangen habe, mich mit der Person Schäffer zu beschäftigen, ausgehend von Nennig, habe ich in allen Publikationen gelesen, dass er 1873 in Rom gestorben sei. Ich bin dann auch nach Rom gefahren und habe versucht, diese Todesurkunde zu finden und irgendwas darüber rauszufinden. Ich fand viel über Schäffer in Rom raus, das haben wir vorhin am Rande erwähnt. Ich fand aber auch raus, dass er 1871 aus Rom ausgewiesen wurde und danach nicht mehr dorthin durfte. Das heißt, er konnte dort gar nicht gestorben sein. Ich fand auch keine Todesurkunde. Und dann habe ich aber Hinweise in den Akten gefunden, dass der in Nizza weitergelebt hat. Und zwar auch nach 1873 und bin der Sache ein bisschen nachgegangen, habe diese Todesurkunde von 1884 gefunden, wo eindeutig drinsteht, hier 1837 in Trier geboren. Die Belege waren eindeutig, also diese Lebensdaten 1837 bis 1884 sind verbürgt. Und die falschen Lebensdaten, die bis heute in den Künstlerlexika rumgeistern, die sind einfach falsch. Die beruhen auf einer Verwechslung, die kann ich auch benennen, wo diese Verwechslung mal stattgefunden hat. Die hat nämlich schon zu Schäffers Lebzeiten stattgefunden. Und selbst wenn man nicht behaupten kann, dass er selbst schuld sei an dieser Verwechslung, wahrscheinlich hat er da ausnahmsweise mal nicht gefälscht, hat er davon profitiert. Weil sich ein Leben in Nizza neu aufzubauen, war natürlich sehr viel einfacher, wenn die Leute in Trier und in Deutschland dachten, der Mann ist längst tot. Und dieselbe Strategie, Inschriftenfälschung, Kunstfälschung in der Kunstgeschichte anzuwenden, das fiel natürlich keinem auf. Bis in die Gegenwart. Es gibt Bücher über Fälschungen, in denen wird Schäffer zweimal drin erwähnt, aber man identifiziert die Personen nicht.
Ach, echt?
Ja, da wird einmal von einem Enrico Schäffer aus Nizza geredet und einmal von einem Heinrich Schäffer aus Trier, aber keiner kam auf die Idee, dass das dieselbe Person sein könnte.
Klasse.
Und diese falschen Lebensdaten haben halt dazu geführt, dass er dort weitermachen konnte und 1884 ist er dann gestorben.
Er hat auch Bilder selber gemalt oder gefälscht im Nachhinein, die ja bis heute in Museen vielleicht dann noch hängen, wer weiß. Also er hat ja auch einen Nachlass hinterlassen. Hat dann auch Besitz hinterlassen? Sie haben erwähnt, er hat eine Frau. Ich weiß nicht, ob er Kinder hatte.
Er hatte einen Sohn. Schäffers Frau war, man würde sagen, eine gute Partie. Er war, nachdem er aus Rom ausgewiesen war, er musste dort alles zurücklassen, in Nizza erstmal sozusagen pleite. Hat dort relativ schnell aber Anschluss an die deutsche Gemeinde in Nizza gefunden, die es damals auch gab, und wurde Sekretär des Konsuls. Und als solcher ist er dann nach Deutschland gereist, beziehungsweise nach Schottland, und hat dort eine deutsche Frau geheiratet, die aus einem guten Haus aus Norddeutschland kam, wohlhabend. Und die hat er mitgenommen nach Nizza und hat in dem Ehevertrag mit ihr ausgehandelt, dass sie ein paar Kunstwerke von ihm bekommt und er umgekehrt dafür sozusagen ein vorgezogenes Erbe von ihr bekommt, also das Erbe ihrer Familie. Und mit diesem Startkapital konnte er sich natürlich in Nizza nochmal gut ein Leben aufbauen. Als er dann starb, steht in den Akten, das ganze Vermögen dieser Frau stecke in der Kunstsammlung, die über 200 hochkarätige, angeblich hochkarätige Bilder umfasste. Und die Frau müsse, um überhaupt sozusagen überleben zu können, diese Bilder jetzt versteigern. Diese Versteigerung hat stattgefunden 1886. Wir wissen aber leider nicht, zu welchen Preisen welche Bilder weggegangen sind. Viele andere Bilder, die aus der Sammlung Schäffer irgendwo in Privatsammlungen gegangen sind, werden vielleicht künftige Kunsthistoriker aufgrund der Beschreibungen, die ich gebe, oder der Listen ermitteln können. Ich bin kein Kunsthistoriker, ich habe mich mit den historischen Quellen beschäftigt.
Ihr Buch trägt ja den Titel Der Fälscher Heinrich Schäffer, Strategien der Grenzüberschreitung und Authentisierung im 19. Jahrhundert, ist 400 Seiten stark. Es ist erschienen bei De Gruyter. Was ist denn noch nicht sozusagen ausgeforscht zu Schäffer? Oder haben Sie jetzt quasi alles herausgefunden, was man über ihn wissen sollte?
Ich war ja in sehr vielen Archiven und habe versucht, alles, was man sozusagen über diesen Mann irgendwie rausfindet. Das war natürlich auch in gewisser Weise eine schwierige Arbeit, weil es gab keinen geschlossenen Nachlass von ihm. Also letztlich gibt es einen sogenannten Nachlassschäffer, der aber vor allem aus Briefen an die Gesellschaft für nützliche Forschungen hier in Trier besteht und aus einem Bestand, der sicher nicht von Schäffer selbst angelegt wurde, sondern von einem seiner vielen Gegner, der quasi über ihn quasi eine Akte geführt hat. Und das ist mir dann sozusagen beim Lesen der Quellen auch oft aufgefallen, es gab viele, die über diesen Mann Akte geführt haben. Das Außenministerium in Berlin hat eine eigene Akte Schäffer gehabt. Steht sogar Geheimsache drauf. Die wollten einfach beobachten, was dieser Mann macht. Übrigens hat das ein Trierer Bürgermeister einmal sozusagen als Empfehlung abgegeben. Der Trierer Bürgermeister Denis hat mal gesagt, dieser Mann müsste eigentlich permanent unter Beobachtung stehen, damit er nichts anrichtet. Offenbar haben das einige gemacht, aber man konnte ihn trotzdem nur einmal ausweisen. Er ist auch, wie gesagt, nur zweimal verurteilt worden, einmal dann noch in Nizza. Aber was kann man über ihn noch forschen? Ich denke, kunsthistorisch ist da sicherlich noch was zu entdecken, wenn man sich mit den Fälschungen, die ich ja teilweise beschreibe, die ich teilweise nur aus Beschreibungen kenne, weil ich nicht weiß, wo die Bilder hingekommen sind, damit könnte man sich nochmal beschäftigen. Ansonsten ist das weite Feld, wie funktionieren Fälschungen? Also das Buch heißt Strategien der Grenzüberschreitung und damit meine ich sozusagen ein biografisches Konzept an der Stelle. Schäffer hat ja nicht nur ein internationales Leben geführt, weil er ständig Grenzen überschritten hat, geografischer und nationaler Art, sondern er hat natürlich mit den Fälschungen per se schon mal die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion sozusagen permanent überschritten und auch zwischen Legalität, Illegalität. Er hat aber auch, und das ist das Spannende auch ihn, wie gesagt, als einfacher Sohn hier aus Trier, hat es zu einem gewissen Wohlstand geschafft mit seinen Fälschungen. Also Fälschung war eine Strategie, die manchmal aufging, manchmal nicht. Aber er ist zumindest, hat er soziale Grenzen überschritten, immer wieder.
Fälschung hat es ja auch immer wieder gegeben. Wir haben ja auch gerade hier in unserer Region ja auch einen aktuellen Fall, mutmaßlichen Fall, dass ja auch ein archäologischer Befund offenbar nicht zutreffend ist in Bezug auf die frührömische, spätkeltische Geschichte. Schlacht von Riol nenne ich nur als Stichwort. Wäre denn eine Fälschung, wie sie damals Heinrich Schäffer betrieben hat, in diesem Umfang auch und an so vielen Orten, wäre das denn heute noch möglich?
Ich glaube tatsächlich nein. Also wenn man diesen Begriff Grenzen sieht, also Schäffer hat einerseits davon profitiert, dass es diese Grenzen gab, weil es waren auch in gewisser Weise Grenzen der Kommunikation. Man hat in Deutschland, eben weil es noch nicht, es gab überregionale Presse und man hat auch in der Presse immer wieder mal Zeitungsartikel aus anderen Ländern sozusagen übersetzt, berichtet, aber diese Kommunikation und internationale Kommunikation, wie wir sie heute haben, die war damals nicht vorhanden. Das heißt, man konnte einfach so abtauchen. Man konnte irgendwo in einem anderen europäischen Land, der musste ja noch nicht mal irgendwie weitergehen, abtauchen und von vorne anfangen. Diese Grenzen haben ihn einerseits genutzt, auf der anderen Seite Strategien Schäffers. Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Lehren aus dem Fall Schäffer. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, sich den Kontext, also jede Fälschung ist ausgerichtet auf ein Zielpublikum. Hier in Trier war das eindeutig die Gesellschaft für nützliche Forschung, Wimowski, die regionalen Archäologen. Und ist an einen gewissen Ort angepasst. Und entsprechend sind die Authentisierungsstrategien, das zweite schwierige Wort in meinem Titel, die sind sehr zielgerichtet und zu verstehen, historisch einzuordnen, was eigentlich eine Fälschung erreichen will, ist, glaube ich, genauso wichtig, um eine Fälschung zu entlarven, wie die eigentliche Echtheitskritik, also die kunsthistorische, die archäologische, die vielleicht auch naturwissenschaftliche Analyse des Objektes, konnte im Falle Schäffers auch nicht immer die Fälschung erweisen, sondern man musste sich gerade, nenne ich kriminalistisch sozusagen, mit dem ganzen Kontext beschäftigen. Wer hat eigentlich was gesehen und warum haben die Leute was geglaubt und vielleicht auch was übersehen? Also diese historische Einordnung und diese kriminalistische Untersuchung ist halt immer sehr wichtig. Was bei Schäffer auch noch, und das glaube ich auch verallgemeinerbar auf Fälschung, hinzukommt, dass er auch wissenschaftlich schreiben, er muss unheimlich belesen gewesen sein. Er war ja sozusagen Autodidakt. Er wusste, wie man in seiner Zeit, das war die Zeit, in der die Reportage entsteht, wie man in seiner Zeit sozusagen eine Geschichte so erzählt, dass sie authentisch ist. Ich glaube, zu einer anderen Zeit, wenn wir heute aus dem Abstand die Geschichten, die Texte, die Schäffer geschrieben hat, lesen, nicht nur mit dem Vorwissen, dass er ein Fälscher war, haben wir einen anderen Blick darauf, aber in seiner Zeit war das genau der Stil, den man treffen musste. Und ich glaube, heute bräuchte man einen anderen Stil, aber wahrscheinlich könnte man mit dem auf das heutige Zielpublikum ausgerichteten Stil, könnte man wahrscheinlich auch eine Fälschung publizieren oder produzieren. Und wir können über Schäffer, über diese Zeit des späten 19. Jahrhunderts auch sagen, dass es vielleicht so ein bisschen eine Transformationszeit war. Das kann man natürlich über viele Zeiten sagen, aber da haben sich bestimmte Verwissenschaftlichung ist ein Begriff, bestimmte Denkmuster ausgebildet und Fälscher mussten sozusagen immer im Kontakt bleiben. Also die Wissenschaft entlarvt die Fälscher, aber die Fälscher sozusagen entwickeln neue Strategien, um die Wissenschaftler wieder sozusagen hinters Licht zu führen. Und dieses Geben und Nehmen, das hat Schäffer beherrscht, das können die Fälscher heute oft auch. Und deswegen glaube ich, dass die Strategien, die er angewandt hat, in einer anderen Form heute vielleicht auch wieder funktionieren würden, aber in dem Ausmaße ein solches Leben zu führen, wie er es geführt hat, es gibt ja durchaus Fälschungsbeispiele, Beldracchi nehmen wir mal, aber die Fälscher sozusagen, die noch erst entdeckt werden müssen, die werden uns erst was darüber lehren, wie Fälschungen im 21. Jahrhundert funktionieren. Und wir haben eine neue Transformationszeit durch die KI, da funktionieren Fälschungen vielleicht nochmal ganz anders, als es Heinrich Schäffer im 19. Jahrhundert gemacht hat.
Wir haben gerade schon die Frage aufgeworfen, ob wir hier einen Genius vor uns haben oder einen Kriminellen, wahrscheinlich beides. Auf jeden Fall war Heinrich Schäffer letztendlich ja erfolgreich und er ist unter der Sonne von Südfrankreich dann gestorben, um es mal so auszudrücken. Ja, und wenn ihr noch einmal wissen wollt, wie das damals in Nennig da alles war, der Skandal um eine vermeintliche sensationelle Entdeckung im Boden der Obermosel, dann hört doch nochmal rein in unsere erste Folge. Herr Hilpert, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schaut rein in die Shownotes oder auf volksfront.de/porta. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch an podcast@volksfront.de. Vielen Dank.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.